Die zwei Gesichter der Bevölkerungspolitik, so lautete der Titel eines Kongresses, der vom 6. bis 8. Mai in Barcelona stattgefunden hat. Die zwei Gesichter. Die eine Seite, eine Politik der Bevölkerungsbegrenzung in den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Begleitet wird diese Strategie von Schreckensszenarien über die angebliche Bevölkerungsexplosion, herbeigeführt vor allem durch die sich maßlos vermehrenden Armen der Länder des Südens bzw. der in den Norden Flüchtenden. Dazu ein passendes Zitat aus einem Spiegel-Spezial zum Thema Die Erde 2000, wohin sich die Menschheit entwickelt.
Bündige Lösungen, die der Bevölkerungswoge die Wucht nehmen könnten, sind nirgends zu sehen. Selbst die zynische Hoffnung, speziell in Afrika könne sich das Problem durch die Immunschwächekrankheit AIDS lösen, trägt nicht weit. Auch viele Millionen Tote würden dort an der Fülle wenig ändern. Wie explosiv das ist, führte die britische Ärztezeitschrift The Lancet an einem makabren Beispiel vor. Der tägliche Abwurf einer Atombombe des Typs, der über Hiroshima barst, würde die Vermehrung kaum mindern. Zwar wäre dann mit jeweils 90.000 Toten zu rechnen, aber am gleichen Tag gäbe es schon wieder 250.000 Neugeborene.
Die andere Seite. Mittels Prämien und Anti-Abtreibungsstiftung soll hierzulande die Gebärfreudigkeit stimuliert werden, damit die Renten auch noch in 50 Jahren finanziert werden können. Ganz offen propagieren Ärzte auf ihren Tagungen, dass ein Verbot von Abtreibung der Veralterung der Gesellschaft entgegenwirken könne. Auf der Weltbevölkerungskonferenz, die im September in Kairo stattfinden wird, sollen dann die Leitlinien festgelegt werden für die nächsten 20 Jahre Bevölkerungspolitik. Die Vorbereitungen für die Konferenz laufen auf vollen Touren. Im Bonner Innenministerium wurde eigens eine Kommission gebildet, um einen nationalen Bericht zur Weltbevölkerung zu erstellen. Dieser Bericht wurde beim entscheidenden Vorbereitungstreffen, das im Mai in New York stattgefunden hat, mit den nationalen Berichten anderer Staaten abgeglichen. Der deutsche Bericht spricht eine eindeutige Sprache. Statt auf Einwanderungspolitik, doppelte Staatsbürgerschaft und die Anerkennung von Bürgerkriegsflüchtlingen setzt die Regierung weiterhin auf Abschottung. Ausländergesetze, deutsches Erbgut bei der Passerteilung und Asylhetze. Der Kongress in Barcelona, der jetzt gerade stattgefunden hat, steht in einer Reihe mit zahlreichen Gegenveranstaltungen, die im Vorfeld der Weltbevölkerungskonferenz auf internationaler Ebene stattfinden. Auf Veranstaltungen und in Diskussionsrunden wurde die Ideologie, Geschichte und Ziele von demografischer Politik analysiert. Angela da Silva und Sumati Nair berichteten über die Auswirkungen von Familienplanungsprogrammen in Brasilien und Indien. Eine Spanierin sprach über die Kehrseite, eine geburten- und familienfördernde Politik in Katalanien. Nicht zuletzt ging es den Teilnehmerinnen und den Organisatoren auch darum, eine konsequente Gegenposition zu den herrschenden Konzepten von Bevölkerungskontrolle zu entwickeln. Und dies ist umso wichtiger, da bis hinein in linke, feministische Kreise und dritte Weltgruppen Position an Stärke gewinnen, die Bevölkerungspolitik im Prinzip befürworten. Nach dem Motto, die Erde ist tatsächlich überbevölkert, Kontrolle muss sein, aber bitteschön frauen- und umweltfreundlich. Einige Frauen von Radio Clara aus Valencia hatten die Gelegenheit, in Barcelona mit einer der Referentinnen, nämlich mit Angela da Silva aus Brasilien, zu sprechen. Angela da Silva spricht über die andere Seite der Bevölkerungspolitik, über die Planung im Interesse der Macht, eingesetzt gegen die als überflüssig deklarierten Teile der Unterklasse, in der Mehrheit Schwarze und Indigenas. Angela ist Repräsentantin des Movimiento Negro Unificado, der Vereinigten Schwarzen Bewegung in Brasilien. Sie betont in dem Interview, dass die Bewegung kein separatistisches Konzept im Sinne von Schwarz an die Macht verfolgt. Sie vertreten vielmehr das Konzept einer multikulturellen Gesellschaft, das sich am Modell der Quilombos orientiert. Und diese Quilombos, das sind die im letzten Jahrhundert stark verbreiteten Zufluchtsstätten für Sklaven. Sozusagen befreite Gebiete, in denen neben Schwarzen auch Indigenas und Weiße zusammengelebt haben. Die Interessen schwarzer Frauen in der schwarzen Bewegung und im Allgemeinen unterscheiden sich allerdings zum Teil von den Ideen der weißen feministischen Bewegung in Brasilien. Diese hat ihre Ursprünge eher im städtischen und universitären Bereich. Sie war vor allem eine Bewegung bürgerlicher und weißer Frauen aus der Mittelschicht, was sich allerdings inzwischen ziemlich verändert hat. Es versteht sich, dass für die weiße feministische Bewegung, zumindest in ihren Anfängen, die sexistische Unterdrückung im Vordergrund stand. Klassenwiderspruch und rassistische Unterdrückung wurden dagegen kaum thematisiert. Viele Forderungen weißer Feministinnen gehen an der Realität schwarzer Frauen auch ziemlich vorbei, so zum Beispiel das Postulat nach kleinen Familien bzw. nach Kinderlosigkeit. Für eine schwarze Frau aus einem Slum oder auf dem Land bedeutet eine hohe Kinderzahl nicht nur Belastung, sondern auch Entlastung mithilfe bei der Besorgung des Familieneinkommens und Altersversicherung. Oft bedeutet in Brasilien auch die Emanzipation weißer Frauen eine Befreiung auf Kosten schwarzer Frauen. Das schwarze Dienstmädchen putzt, kocht, wäscht, schmeißt den Haushalt einer weißen Familie, während die weiße Frau, ihre Aufgabe im Haus entledigt, sich ganz ihrer eigenen Emanzipation widmen kann. Diese Widersprüche bleiben bestehen, auch wenn es heute vielerlei Berührungspunkte zwischen feministischen Ansätzen und schwarzem Widerstand gibt. Im Folgenden also Ausschnitte mit dem Interview, aus dem Interview mit Angela, in denen sie über ihr Verhältnis zur staatlich gelenkten Familienplanung spricht und über die dahinterstehende Ideologie.
Si tú opinas que la planificación familiar voluntaria representaría una alternativa a esta política demográfica.
No. No, porque yo no creo que el problema nuestro sea un problema de falta de planificación.
Bist du der Meinung, dass die freiwillige Familienplanung eine Alternative zur Bevölkerungspolitik darstellt?
Nein. Nein, und zwar deshalb, weil ich nicht glaube, dass unser Problem ein Mangel an Planung ist. Unser Problem ist schon sehr alt und es wiederholt sich ständig. Es ist das Problem der Verteilung des Reichtums, der ungleichen Verteilung des Bodens. Die Agrarreform ist ganz dringend notwendig. Wenn 1% der Bevölkerung 60% des gesamten Agrarbodens dieses Landes besitzt, dann kann ich nicht von Planung reden, ohne auch von der Neuaufteilung des Bodens zu sprechen. Ich kann nicht von Planung sprechen, wenn 70% der schwarzen Menschen arbeitslos ist und wenn 4 Millionen Menschen in diesem Land fast an Hunger sterben, obwohl es eigentlich genug Boden gibt, um Lebensmittel für alle Menschen zu produzieren. Von diesen Agrarprodukten sind aber 80% für den Export in die Länder des Nordens bestimmt. Es kann nicht von guter Planung gesprochen werden, wenn diese nur dazu dient, die Folgen der schlechten Verteilung des Reichtums zu kontrollieren. Diese Art der Planung interessiert uns als Schwarze nicht, weil sie ein Herrschaftsinstrument ist. Ein Mittel, um die momentane Situation, die Verteilung der Güter zu erhalten. Wie würde nun eine Planung von unserer Seite aussehen? Wir fragen uns, warum keines dieser ganzen Planungsprojekte Alphabetisierungsmaßnahmen einschließt oder sich Gedanken über die Gesundheitssituation der Frauen macht. Es gibt seit vielen Jahren zahlreiche Fragen und Forderungen dazu. Zum Beispiel sollte untersucht werden, welche Krankheiten Frauen nach mehreren Schwangerschaften oder nach langer Unterernährung und Verelendung bekommen. Und das betrifft ganz besonders die schwarzen Frauen. Wenn sie uns auf diese Fragen keine Antworten geben, dann geben wir sie uns selbst. Wir wissen, dass sie uns zum Schweigen bringen wollen und dass sie uns benutzen. Deshalb wollen sie verhindern, dass wir uns schriftlich ausdrücken können, weil wir nämlich Forderungen stellen, sobald wir uns diese Welt der schriftlichen Sprache erschließen.
Bueno, yo estaba antes hablando que una de las grandes escuelas que van a justificar esto
va a ser la escuela. Angela erläutert hier näher die Funktion der Wissenschaft zur Herrschaftssicherung. Die These, dass die Probleme des Südens daher rühren, dass es zu viele Arme gibt und dass diese außerdem rückständig seien, wird ihrer Erfahrung nach sowohl in der Natur als auch in den Sozialwissenschaften vertreten. Diese Argumentationen dienen den Interessen der multinationalen Konzerne, die im Landwirtschaftsbereich Maschinen, Saatgut und Pestizide absetzen und den erkrankten Menschen anschließend ihre Medikamente verkaufen. Entsprechend sagt Angela:
Diese Planung ist sehr geschickt so angelegt, dass die Reichtümer in den Händen der Länder des Nordens bleiben. Und für die Reproduktion dieses Modells werden die Frauen gebraucht. Natürlich nicht die Frauen an sich. Sie brauchen nur unsere Gebärmutter. Und sie haben erkannt, dass sie für die Aufrechterhaltung ihres Modells keine 60% arbeitslose Schwarze brauchen, sondern nur 20%, um das niedrige Lohnniveau zu erhalten. Und der Rest ist einfach überflüssig. Dieser Rest wird aber die Frage stellen, warum dieser ganze Reichtum nicht auch für sie da ist. Er wird also dieses ganze System der Ungleichheit in Frage stellen. Also beseitigen wir diesen Rest.
Otra cosa que nos habíamos preguntado era que si dentro del movimiento negro se ha tratado el tema de una doble presión. Primero, una presión exterior por parte de políticas demográficas contra la mujer y otra presión social por parte del hombre ante, bueno, una mujer que representa a una mujer esterilizada.
Bueno, yo creo que una presión que han tenido al principio las mujeres negras era esto, ¿no?
Wir würden dich gerne fragen, ob innerhalb der schwarzen Bewegung das Thema der doppelten Unterdrückung der Frauen auch diskutiert wird. Einerseits ist sie ja der Repression durch bevölkerungspolitische Maßnahmen ausgesetzt. Andererseits gibt es aber auch den sozialen Druck der Männer gegen eine sterilisierte Frau.
Ich glaube, dass dieses Schuldgefühl zunächst der zentrale Faktor bei den schwarzen Frauen war. Dies gilt auch für im Grunde unfreiwillige Sterilisationen, die auf Anraten des Arztes durchgeführt werden. Dies erklärt den Frauen, dass sie aufgrund ihrer Armut nicht mehr Kinder bekommen sollen. Und wenn die Frau schwanger ist und sich in dieser Situation auch weniger gut verteidigen kann, lässt sie es eben machen. Oft werden aber auch Sterilisationen ohne Wissen der Frauen durchgeführt. Die schwarzen Frauen, die häufig Analphabetinnen sind, halten die Sterilisation oft für eine Form der Verhütung. Nach 2 bis 3 Jahren fragen sie dann bei den schwarzen Beratungsstellen nach, warum sie denn keine Kinder mehr bekommen. Abgesehen von den Schuldgefühlen, die die Frauen bekommen, stellt sich jedoch ein weiteres großes Problem. Es gibt das Bild, dass die Schwarzen primitiv und etwas zurückgeblieben sind, dass wir uns aber emanzipieren können, wenn wir weniger Kinder haben. Diese Argumentation tut so, als gäbe es eine gleiche Verteilung der Reichtümer und entsprechender Lebensbedingungen in der brasilianischen Gesellschaft. In Wirklichkeit haben in einer armen Gesellschaft die Kinder schon im frühesten Alter eine ganz wichtige Funktion zur Überlebenssicherung der Familie. Dies gilt sowohl für das Land wie für die Stadt. Der Widerstand, den die Bauern und Bäuerinnen wie auch die schwarzen Frauen diesen Planungen gegen ihre Interessen entgegensetzen, wird innerhalb der brasilianischen Gesellschaft jedoch als rückständig betrachtet. Die Bauern und Bäuerinnen, die sich der Mechanisierung widersetzten und auf ihrer Form der Subsistenzwirtschaft beharrten, wurden von den Agrartechnikern als zu traditionsverhaftet und rückständig betrachtet. Es wird gesagt, Brasilien ist unterentwickelt, weil die Leute sich nicht modernisieren wollen. Sie akzeptieren die moderne Technologie nicht. Dasselbe wird vom Widerstand der schwarzen Frauen gesagt. Hierbei spielt die Medizin eine entscheidende Rolle. Die Ärzte und Ärztinnen sind sehr mächtig und werden als die großen Modernisierer betrachtet. Sie sind diejenigen, die über die Gesundheit Bescheid wissen. Die Frauen dagegen verhalten sich völlig irrational und haben kein Bewusstsein ihrer Situation. Deshalb akzeptieren sie die Sterilisation nicht. Das war also eine Situation, in der niemand auf unser Schreien hörte, außer wir selbst.
El Brasil está subdesarrollado porque la gente no se moderniza, no acepta las tecnologías modernas. Entonces el mismo caso se extiende a la resistencia de las mujeres negras, ¿no? En que como tiene un retraso ya de años, es que no ven que no puede ser. Y con esto entra la medicina. Los médicos, que son como vistos como la gran imagen del poder y los grandes modernos y los que han dominado el campo de la medicina que era antes de las mujeres, pues lo han tomado y lo han puesto como ellos son los que saben sobre la salud y lo ponen. Estas mujeres son tan poco conscientes, son tan irracionales que claro, no aceptan la esterilización.
Soweit einige Auszüge aus dem Interview mit Angela da Silva aus Brasilien. Anstelle einer Verfeinerung, Humanisierung oder wie Mensch es auch immer nennen mag, der herrschenden Bevölkerungspolitik, fordert sie und auch andere schwarze Frauen aus der schwarzen Bewegung anderes. Und zwar zum einen ein anderes Bildungssystem, an dem Schwarze gleichberechtigt teilhaben können, und zwar die Escolas dos Oprimidas, das Modell der Schulen der Unterdrückten, ein multikulturelles Zusammenleben, die Anerkennung der Rechte von Schwarzen und Indigenas, den Zugang zum Gesundheitssystem für alle Frauen, eine konsequente Agrarreform, die Legalisierung von Abtreibung und den Abzug der multinationalen